ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und mein Gast ist heute Professor Dr. Volker Limroth. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf.
Schön, dass Sie hier sind. Jetzt gibt's mal ein paar Vorschusslorbeeren vorweg. Sie sind Chefarzt für Neurologie am Klinikum Köln-Meerheim. Sie sind auch mehrfach als Top-Mediziner in der Ärzteliste des Fokus und Stern gelistet worden, sprich als einer der besten deutschen Ärzte. Was muss man tun, um in so eine Liste zu kommen?
Also da muss man selber gar nicht so viel tun, weil Kollegen ja gefragt werden, wen sie interessant und gut und finden und weiterempfehlen werden. Also ich selber habe da eigentlich nicht so viel zu getan, was mich auch wiederum beruhigt, wenn das andere bewerten.
Sie gelten als Spezialist für Schlaganfall, Multiple Sklerose, chronische Schmerzen und Parkinson und, das ist das, worum es heute geht, Langlebigkeitsmedizin. Wie passt das zusammen?
Das passt eigentlich sehr gut zusammen. Unser Einzugsgebiet von meiner Neurologie umfasst ungefähr 400.000 Menschen. Wir versorgen all diese Menschen, die Schlaganfälle haben, die sie hoffentlich nie bekommen werden. Aber wenn sie die dann haben, versorgen wir die. Und das sind ungefähr 1.400 bis 1.500 Schlaganfälle im Jahr. Und jetzt mache ich das schon 19 Jahre und wir geben jeden Schlaganfall in eine Datei ein zur Qualitätssicherung. Die wird halbjährlich ausgewertet und dann sehen wir eben, woran diese Schlaganfälle gelegen haben, auch statistisch gesehen. Und da kommt immer eins bei raus und das ist, dass eben mehr als die Hälfte dieser Schlaganfälle eigentlich vermeidbar wäre, wenn Menschen mehr über ihre Gesundheit wüssten. Und das ist sozusagen direkt der Übergangsbereich zur Langlebigkeit, denn wir können mit wenigen Maßnahmen eigentlich dafür sorgen, dass wir gesünder älter werden und so gesünder viele schönere Jahre erleben, als die letzten 10 Jahre eben irgendwie mit chronischen Erkrankungen zu verbringen.
Genau, darum geht's nämlich in der Langlebigkeitsmedizin, gar nicht um möglichst alt zu werden, sondern um diese Gesundheitsspanne, also genau, die Zeit, in der man eben gesund ist, noch zu verlängern. Gibt's denn Studien, wie lang die aktuelle Gesundheitsspanne ist, das heißt, oder beziehungsweise wie viel Lebensjahre die Menschen heute im Schnitt mit deutlichen Einschränkungen leben müssen, bevor sie sterben?
Ja, da gibt es ganz gute Studien zu. Und wir wissen ja, in Deutschland haben wir für die Männer ungefähr eine Lebenserwartung von 78 Jahren. Und die chronischen Erkrankungen beginnen in der Regel so mit Mitte, Ende 60. Das heißt also, die letzten 10, 12 Jahre verbringen wir Männer mit irgendwelchen chronischen Erkrankungen, die dann eben sukzessive schlimmer werden. Die Frauen etwas später und bei denen ist das etwas kürzer, weil die sich ein bisschen besser um ihre Gesundheit kümmern und zu mehr Vorsorgeuntersuchungen gehen. Aber tatsächlich können Sie sagen, so die letzten 10, 12 Jahre verbringen wir mit chronischen Erkrankungen.
Sie haben mit einem Kollegen zusammen den Longevity Kompass geschrieben, also eine Anleitung für ein langes und gesundes Leben. Kann man denn wirklich sagen, wenn man sich an diese Regeln hält, dann hat man gute Chancen, richtig gut gesund alt zu werden?
Also insbesondere die eben diese Regeln noch nicht beherzigen oder sie vielleicht noch nicht kennen. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die leben schon sehr vernünftig und gucken, dass sie vaskuläre, also Gefäße, Risikofaktoren vermeiden. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist für jeden noch ein kleines Bonbon drin. Und für die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben, glaube ich, die haben die Möglichkeit, wirklich sehr viel wertvolle Hinweise zu finden.
Jetzt gibt's ja immer dieses klassische Beispiel Helmut Schmidt, der ja alles andere als gesund gelebt hat, Kettenraucher war und trotzdem unendlich alt wurde. Also sprich, offensichtlich wird das Alter eben nicht nur von gesunder Lebensführung bestimmt, sondern auch von den Genen. Weiß man zu welchem Anteil?
Ja, die Gene spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Zu Helmut Schmidt muss man sagen, der hat allerdings mit Anfang 50 schon seinen ersten Herzschrittmacher gekriegt. Also der hatte schon ausgeprägte Herzrhythmusstörungen. Bloß diese Herzschrittmacher stellen dann eben doch sicher, dass man nicht am plötzlichen Herztod stirbt, was ja bei heftigem Nikotingebrauch schon mal passieren kann. Ja, also die Gene spielen eine wichtige Rolle. Und das wissen wir seit einigen Jahren, weil eben nach der Sequenzierung des menschlichen Genoms Anfang der 2000er Jahre natürlich die eine oder andere Arbeitsgruppe sich Blut von Menschen besorgt hat, die über 100 geworden sind oder Super Centenarians geworden sind, also zwischen 105 und 115, und die durchsequenziert hat. Und es gibt inzwischen große Datenbanken von über 600 Menschen, die eben dieses Alter erreicht haben und die durchsequenziert worden sind. Und da sieht man doch eine Überlappung bestimmter genetischer Muster. Und um jetzt nur ein Beispiel rauszugreifen, ein ganz wichtiger Aspekt ist, sind die Gene, die unsere Fette verstoffwechseln und dafür sorgen, dass eins dieser Fette, das wir in uns tragen, das HDL, bei denen eine besondere Rolle spielt und besonders hoch ist und hoch reguliert ist durch einen genetischen Abschnitt. Was uns dann wieder zeigt, dass wir dann, wenn wir auf unsere Blutwerte gucken, tatsächlich viel beeinflussen können anhand der Werte, die uns heute zur Verfügung stehen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, die Genetik spielt eine ganz wichtige Rolle.
Und unsere gesunde Lebensführung, kann man sagen, das ist halb-halb oder was spielt die größere Rolle?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil mit der Genetik werden wir ja geboren. Die können wir im Moment noch nicht ändern. Das heißt, wir sind auf unsere Verhaltensweise angewiesen. Da können wir Glück und können Pech haben. Die Genetik ist sehr ungerecht, muss man sagen. Und da gibt es eben Leute wie Helmut Schmidt, die können ungesund leben und werden trotzdem knapp 100 Jahre alt. Und es gibt andere Menschen, die müssen ganz, ganz, ganz viel dafür tun, weil sie eben eine unglücklichere Genetik mitbringen, die ganz früh eben schon zu Ablagerungen führt, selbst wenn sie gesund leben. Und die müssen eben noch päpstlicher sein als der Papst.
Das maximale Alter, das wir heute erreichen können, liegt bei etwa?
Maximal 122, das war Jean Clément, die in den 90er Jahren in dem Alter verstorben ist. Die hält seit 27 Jahren tatsächlich den oder 28 Jahren den Rekord, den Altersrekord, 122 und 170 Tage oder sowas. Das ist bisher die Grenze. Allerdings haben wir in den letzten 30 Jahren doch etwa 100 Menschen gehabt, die über 115 geworden sind. Das gab es also bis in die 80er Jahre hinein gar nicht. Also da war das älteste Alter etwa 113. Und jetzt haben wir doch die ersten Menschen in diesem Segment, die deutlich über 110 werden.
Mag aber ja vielleicht auch an der modernen Medizin.
Ja, das ist sicher ein Punkt, aber zurück zur Genetik. Jean Clément, die 122 geworden ist, die hat bis 115 geraucht und als man ihr mit 117 die üblichen Fragen stellte, die Kamerateams waren bei ihr zu ihrem Geburtstag und fragten, Mensch, was machen Sie denn und warum sind Sie so alt geworden? Da hat sie gesagt, ich habe mit 115 aufgehört zu rauchen.
Wunderbar. Aber okay, das ist wahrscheinlich kein Vorbild, kein Modell. Nein, für die meisten
nicht.
Von
die
uns.
Die hatte sicher eine geniale Genetik und konnte machen, was sie wollte.
Ja, ein paar andere Lebewesen sind auch besser dran als wir von der Genetik offensichtlich. Sie listen in Ihrem Buch einige auf. Der Grönlandwal wird über 200 Jahre alt, Galapagos, Riesenschildkröten bis zu 270, der Grönlandhai sogar 500. Was läuft bei denen im Körper anders, dass die so viel älter werden wie wir?
Ja, die haben einen sehr, sehr verlangsamten Stoffwechsel und der Grönlandhai ist tatsächlich ein bemerkenswertes Tier, das sich an seine über Millionen Jahre an seine Umgebung angepasst hat. Der lebt nämlich in einer Temperatur von zwischen 4 und 9 Grad, relativ tief und im kalten Bereich. Das Herz schlägt bei dem nur 18 bis 20 Mal in der Minute und der Stoffwechsel ist extrem langsam.
Okay,
und er hat sich einfach an seine Umgebung angepasst.
Aber auch das ist natürlich dann kein Lebensmodell für uns, muss man sagen. Am faszinierendsten in Bezug auf Langlebigkeit fand ich eine kleine rosafarbene Qualle, die im Mittelmeer bei Mallorca vorkommt. Die ist nämlich quasi unsterblich.
Was, ja,
was macht die richtig?
Die reproduziert sozusagen immer wieder ihre Keimzelle und lebt mit aus ihrer Keimzelle weiter. Aber es gibt vielleicht noch einen Aspekt bei einigen dieser Tieren, die haben extrem hohe Aktivität ihrer Tumorsuppressorgene. Das heißt, die kriegen nie irgendwelche Fehlentwicklungen von Zellteilungen. Das heißt, wir Menschen, je älter wir werden, desto höher ist das Risiko, dass wir Krebs bekommen, was nichts anderes ist, als dass sich eine Zelle unendlich oft teilt, unkontrolliert. Und das wird aber durch andere genetische Mechanismen sozusagen unterdrückt. Das sind überwiegend die sogenannten Tumorsuppressorgene. Und es gibt eben Tierarten, die haben eine extrem hohe Aktivität dieser Gene oder dieser Genabschnitte. Oder diese Genabschnitte werden relativ häufig in dem Genom exprimiert, häufiger als im Verhältnis bei uns Menschen. Und die werden einfach sehr alt, weil dieses Problem der unkontrollierten Zellteilung bei diesen Tieren nicht vorkommt.
Aber dann kann man natürlich auch gucken, woran liegt es und vielleicht was daraus für uns Menschen.
Wir können da sehr viel von lernen und der Blick über den Tellerrand in die Tierwelt macht wahnsinnig viel Sinn und ist sehr, sehr lehrreich.
Wir hatten ja gesagt, es gibt Tiere, die sehr alt werden. Es gibt aber auch Menschen, die sehr alt werden. Und viele davon leben in den sogenannten Blue Zones. Das sind Regionen, in denen Menschen besonders alt werden. Interessant ist natürlich die Frage, woran liegt das? Geografisch sind diese Regionen ja an total unterschiedlichen Orten. Es ist zum Beispiel eine Halbinsel auf Costa Rica, eine Kleinstadt in Kalifornien, eine Provinz in Sardinien, eine Insel im Süden Japans. Wie erklären sich die Forscher, dass die Menschen an diesen sehr unterschiedlichen Orten so lange leben?
Also tatsächlich haben diese Gemeinschaften mehrere Überlappungsaspekte. Zum einen ist es eine relativ gesunde Ernährung, insbesondere eben in Okinawa und Sardinien.
Heißt viel Fisch, viel.
Ja, vor allen Dingen nicht zu viel. Speziell in Okinawa hört man etwa nach 80% des Sättigungsgefühls auf zu essen. Das ist das eine. Fisch, gemüsereich und bei den Fetten fast nur, wenn Fette dabei sind, nicht gesättigte Fettsäuren, ohne dass die jetzt tiefe Einblicke in die Nahrungsstruktur haben. Das hat sich kulturell bei denen einfach so ergeben. In Japan mit der fast höchsten Lebenserwartung dieses Planeten ja sowieso über viele kulturelle Zeiten hinweg. Dann ein ganz wichtiger Aspekt ist viel Bewegung. Diese Menschen haben alle eine Aufgabe, die meistens mit Bewegung verbunden ist, sei es nun noch Wanderungen zu machen, noch ein bisschen in der Fischerei tätig zu sein, was auch immer. Das heißt, das sind keine Couch-Potatoes, sondern das sind Menschen, die aktiv sind. Und dann ein extrem enger sozialer Zusammenhalt. In Okinawa ganz extrem, dann bestimmen die Eltern bereits, wenn die Kinder im Alter von 5 Jahren sind, Menschen, etwa 5, 6, 7 Menschen, mit denen die ihr Leben verbringen. Also in einer sozialen Gemeinschaft. Die sehen sich fast jeden Tag und wenn da mal einer nicht kommt und das übers ganze Leben. Wenn da mal einer nicht auftaucht, gehen die hin und gucken, was ist mit dem los und so weiter. Und was aber überlappend aus diesen verschiedenen Kulturgebieten tatsächlich ist, das ist die Aufgabe im Leben. Die haben alle eine Aufgabe. Die wachen morgens auf und haben eine Aufgabe. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, neben den ganzen biologischen Faktoren zu wissen, ich stehe heute Morgen auf und ich möchte aufstehen und ich möchte leben. Und ich habe eine tolle Gemeinschaft und ich habe eine Aufgabe in dieser Gemeinschaft, was auch immer das sein mag. Und ich glaube, ein Problem in unserer Gesellschaft, vielleicht in manchen Bereichen, ich komme ja aus Köln, das ist eine sehr lebhafte Stadt, und ich habe schon erwähnt, wir haben ganz viele Schlaganfälle und wir haben natürlich auch ältere Leute. Ich bin immer wieder verblüfft darüber, wie viele Menschen alleine leben im Alter. Auch nicht in WGs oder in alten WGs, sondern alleine. Und wenn man mit denen ins Gespräch kommt, dann kommt eben ein Aspekt zum Tragen, das ist, was mache ich eigentlich noch auf diesem Planeten? Und das haben diese Menschen in den Blue Zones nicht. Die müssen sich nicht eine Sekunde überlegen, was sie eigentlich machen, sondern sie sind in dieser Gemeinschaft, sie haben eine Aufgabe und sie leben für diese Aufgabe.
Also das heißt, jeder von uns, der sich zum Beispiel eine ehrenamtliche Tätigkeit sucht, nachdem er aus dem Job draußen ist, tut was auch für sein eigenes Leben, um das zu verlängern.
Auf alle Fälle ehrenamtliche Tätigkeit oder eben Fortsetzung der beruflichen Tätigkeit in kleinen Bereichen, Weitergabe, Lehrtätigkeit, was auch immer. Es muss eine Aufgabe sein, die erfüllend ist. Und das kann sich ja daran orientieren, was man im Leben immer schon mal machen wollte oder was man sonst gern gemacht hat. Aber wichtig ist, dass man eine Aufgabe hat.
Wie sieht es denn mit äußeren Faktoren aus? Also zum Beispiel mit Umweltbelastung. Ist die in diesen Regionen geringer als bei uns zum Beispiel?
Also diese Regionen sind tatsächlich ein bisschen privilegiert. Das sind schon eher dörfliche oder kleinstädtische Strukturen. Und die Umweltbelastung ist da mit Sicherheit geringer. Aber ob das jetzt der entscheidende Punkt ist, weiß ich nicht. Grundsätzlich wird ja die Umweltbelastung bei uns auch langsam besser. Also jedenfalls wird selbst in Köln die Luft sauberer. So dass ich denken würde, das ist vielleicht ein Aspekt, aber das ist sicher nicht der tragende.
Hm. diesen Menschen ist ja gemein, sie werden alt, aber offensichtlich ist ihr biologisches Alter, also quasi, ist ja jünger als das, was im Pass steht, sonst würden sie gar nicht so alt. Also sprich, einfach ihre körperliche Fitness. Sie haben ja vorhin gesagt, ihr eigenes biologisches Alter liegt bei 54, obwohl sie vom Pass her 62 sind. Wie misst man das?
Also da gibt es verschiedene Methoden. Die Methode, die ich eben angesprochen habe, ist die Messung der Telomere. Das sind die Kappen, die auf den Chromosomen sitzen. Also immer, wenn sich eine Zelle teilt, dann werden diese Kappen ein bisschen kürzer. Und die Zellen teilen sich nicht unendlich, sondern 50 bis knapp 60 Mal. Und diese Kappen kann man aber auch wieder etwas erneuern. Und das kann man eben mit bestimmten Tätigkeiten, Merkmalen tun. Und durch gesunde Lebensweise, durch vielleicht auch ein bisschen Biologie, die dahinter steckt. Ich habe 4 Urgroßmütter, die 97 geworden sind. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen Glück. Kann man tatsächlich jünger sein, als es in seinem Pass tatsächlich steht. Und dann gibt es noch eine andere Methode. Das ist die Benutzung der sogenannten epigenetischen Uhren. Jetzt muss man sich vorstellen, unser Genom verändert sich in unserem Leben nicht, aber das ganze System, wie unser Genom abgelesen wird, das nennt man Epigenetik, das beeinflussen wir. Das heißt, die Präzision, mit der unsere DNA abgelesen wird, die entscheidet darüber, wie alt wir werden. Denn Alterung ist eigentlich nichts anderes als Informationsverlust und ein unpräziseres Ablesen der DNA. Und wenn ich die Epigenetik jung halte und verbessere, dann ist die Präzision des Ablesen meiner DNA einfach besser. Und das können Sie auch messen mit einer komplizierten Methode über Methylierungsmuster. Und das kann man heute schon relativ einfach machen, indem man Spucke an Anbieter einschickt und dann kriegt man sein biologisches Lebensalter, das geschätzte biologisches Lebensalter.
Kann dann dran arbeiten, dass es auf jeden Fall jünger wird. Was kostet so ein Test?
Den kriegt man inzwischen, glaube ich, so für um die 100 Euro.
Lassen Sie uns mal über die Stellschrauben reden, die wir in der Hand haben, um unsere biologische Uhr zurückzudrehen. Sie haben 8 Säulen der Langlebigkeit identifiziert. Säule 1, das ist nicht wirklich überraschend, ist Bewegung. Es gibt eine Studie, die Sie in Ihrem Buch aufführen, die sagt, dass jedes Jahr 5,3 Millionen Menschen weltweit an den Folgen von Bewegungsmangel sterben. Jetzt wird der Arzt ja nicht am Ende auf den Totenschein schreiben, Todesursache Couch Potato, sondern an was sterben diese Menschen dann ganz konkret?
Ja, letztlich sterben sie an Gebrechlichkeit. Und wir müssen uns immer klar machen, dass so ab dem späten 40ern etwa 1% unsere Muskelmasse verschwindet. Es sei denn, wir trainieren dagegen. Und es nimmt einfach zu. Und ab 60 müssten wir eigentlich alle in die Muckibude schicken, damit sie ein bisschen trainieren. Das kann man natürlich auch zu Hause machen. Aber man muss eben, man kann das den Abbau der Muskulatur nicht komplett verhindern, aber man kann ihn nach vorne verschieben. Man kann ihn 10, 15 Jahre verschieben. Denn was das Problem im späteren Leben ist, ist, dass durch die schwindende Muskulatur natürlich die Stürze häufiger werden und die erste Schenkelhalsfraktur, die überlebt man noch, die wird noch chirurgisch versorgt. Aber bei der zweiten gibt es dann eben, ich mache jetzt einfach mal die Beispiele, die häufig sind. Bei der zweiten hat man eben doch eine tiefe Beinvenenthrombose oder eine Lungenembolie oder vielleicht eine Pneumonie und stirbt dann sekundär daran. Und die Strategie ist einfach, diese Form der Gebrechlichkeit zu vermeiden oder zumindest ganz weit nach vorne zu schieben. Und wenn Sie sich Leute vorstellen wie Bergsteiger oder Bergführer in den Alpen, das sind Menschen, die machen das, solange sie leben können. Die werden 80, 90 Jahre und gehen mit 90 Jahren nochmal aufs Matterhorn raus. Die haben ihre Muskulatur einfach im Alter von 90 noch so fit wie andere mit 60 oder mit 50. Und das ist der Trick. Die Muskulatur fit zu halten, insbesondere im Beinbereich. Und man kann inzwischen auch die Lebenserwartung fast an der Strenge und der Stärke der Beinmuskulatur festmachen. Dazu gibt es auch inzwischen Studien.
Das ist ja krass.
Das ist krass, aber so einfach ist es. Wir müssen versuchen, diese Form der Gebrechlichkeit zu vermeiden und damit ist dann schon viel gewonnen.
Eine wichtige Rolle, habe ich gelernt, spielen in dem Zusammenhang die Myokine. Das sind hormonähnliche Botenstoffe, die von den Muskeln produziert werden, wenn ich mich anstrenge. Was machen die im Körper?
Die machen ganz vieles im Körper. Die sorgen nicht nur dafür, dass sozusagen der Muskel wieder dafür vorbereitet wird, regeneriert zu werden, sondern die wirken auch wie sozusagen eigenproduzierte Schmerzmittel. Das heißt also, wenn ich morgens aufstehe und es ist steif und es tut irgendwas weh, dann merke ich ja, wenn ich mich bewege, hört das langsam auf. Und das sind die Myokine, die dafür sorgen, dass eben diese Schmerzempfindungen besser werden, sozusagen meine Muskeln, meine Gelenke geölt werden und ich mich wieder besser bewegen kann.
Kann man denn sagen, Muskeltraining ist wichtiger als Ausdauertraining?
Das kommt ein bisschen drauf an. Ich würde sagen, in der ersten Phase unseres Lebens ist das Ausdauertraining wichtig, ganz einfach, weil ich meinen Kreislauf und meine Herz-Kreislauf-Systeme sehr fit halten will, ja, und Ablagerungen vermeiden will. Das heißt also, da muss ich ein gutes Herz-Kreislauf-System haben. Und je älter ich werde, desto mehr kommt eigentlich das Muskelaufbautraining oder der Erhalt der Muskulatur fällt stärker ins Gewicht als das Dauertraining. Insofern muss ich das so ein bisschen im Laufe meines Lebens ändern. Wenn ich früher Marathons gelaufen habe, alles prima. Das hilft mir aber im Alter nicht mehr so. Weiter Ausdauertraining machen, nicht mehr so extensiv, aber dann eben mehr darauf achten, dass die Muskulatur gut trainiert ist und eben erhalten bleibt. Und ich kann da nur auf die Literatur meines Kollegen Ingo Frohböse verweisen. Der hat da mehrere Bücher drüber geschrieben, auch im gleichen Verlag übrigens erschienen. Der hat das ganz toll beschrieben. Da wer sich dafür interessiert, der findet und da stärker einsteigen will über das, was wir geschrieben haben, der findet da tolle Literatur.
Welchen Sport empfehlen Sie besonders in puncto Langlebigkeit?
Ich würde mich jetzt nicht auf eine Sportart festlegen. Das Wichtigste ist, dass man es macht. Das heißt also, machen Sie etwas, wo Sie immer dran Spaß hatten. Es macht keinen Sinn, dass ich mich zu was zwinge, was ich eigentlich nicht machen will. Dann mache ich es nicht. Das heißt also, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was es ist, sondern dass ich es mache.
Lassen Sie uns zu einem anderen wichtigen Faktor kommen, mit dem wir unser Leben verlängern oder verkürzen können, die Ernährung. Wir haben natürlich schon öfters auch in unserem Programm und auch in unserer Leute-Sendung darüber gesprochen. Der einfachste Tipp lautet, essen Sie bunt, also sprich viel frisches Obst und Gemüse. Dann ernährt man sich in der Regel ausgewogen. Wie sieht Ihr persönlicher Speiseplan aus, wenn wir gerade den Faktor Langlebigkeit im Blick bewahren?
So ähnlich, wie Sie es gerade besprochen haben. Jetzt bin ich ja in einen relativ rigiden Tagesplan eingebunden. Also ich gehöre zu den Menschen, die nicht frühstücken. Die erste Nahrung gibt es so gegen Mittag. Da gibt es ein Brötchen und das reicht mir auch völlig. Das heißt also, ich halte diese Regel von etwa 14 Stunden keine Nahrung ziemlich gut ein.
Also dieses Intervallfasten, ne?
Genau. Nicht jeden Tag, aber an 4-5 Tagen die Woche. Am Wochenende ist es dann ein bisschen anders. Aber ich habe für mich immer das Gefühl gehabt, ich mochte das übrigens auch früher nicht. Schon in meiner Studentenzeit habe ich nicht gefrühstückt, weil ich es irgendwie nicht mochte, mit einem vollen Magen in die Vorlesung zu gehen. Da habe ich immer gedacht, ich wäre zu müde. Ich habe mich als leistungsfähiger empfunden, wenn ich weniger esse während des Tages.
Leben denn Vegetarier länger als Nicht-Vegetarier?
Dafür gibt es keine echt guten Studien. Tatsächlich sind Vegetarier ein bisschen im Vorteil im Hinblick auf die gesättigten Fettsäuren, die meistens nicht essen. Das heißt, die leben etwas gesünder. Dafür haben sie den Nachteil, dass sie bestimmte Vitamine und Spurenelemente weniger intensiv zu sich nehmen, die sie im Alter brauchen. Also vegane oder vegetarische Ernährung ist nicht so gut für Kinder und für alte Leute oft auch nicht, weil die dann zu wenig Vitamin B12 bekommen.
Das ist ein gutes Stichwort, weil es gibt ja sehr viele Leute, die Vitamine und andere Mikronährstoffe zu sich nehmen. Andere sagen, wenn man sich gesund ernährt, ist eigentlich alles abgedeckt. Wie sehen Sie das in puncto Langlebigkeit?
Also grundsätzlich stimmt das. Nichtsdestotrotz um kurz noch auf die Genetik zu kommen, haben wir alle unterschiedliche genetische Voraussetzungen. Und ich zum Beispiel trage ein Gen, das sehr langsam den Vorläuferstoff für Vitamin D herstellt. Das heißt, ich habe einen chronischen Vitamin D-Mangel und muss es zuführen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ähnliches gibt es bei Menschen mit Vitamin B-Stoffwechsel, der etwas langsamer ist. Wir testen das normalerweise natürlich nicht genetisch, aber das kann man inzwischen. Und tatsächlich ist es so, dass ein bestimmter Teil der Bevölkerung eben auch diesen Vitamin-D-Mangel hat, zum Teil auch diesen Vitamin-B12-Mangel. Das muss nicht unbedingt sofort in Krankheiten münden, aber moduliert, wenn man krank wird, tatsächlich den Krankheitsverlauf. Insofern macht es Sinn, das vielleicht irgendwann in der Zukunft mal regelmäßig zu testen.
Also Sie empfehlen einmal im Jahr einen Bluttest, oder?
Genau. Einmal im Jahr oder auch alle 2 Jahre. Aber zumindest, dass man eine Idee davon bekommt, wo liegt man mit seinen Spurenelementen, wo liegt man mit seinen Vitaminwerten und insbesondere natürlich auch bei den Fettwerten. Und das, glaube ich, ist ganz elementar, dass man eben darauf achtet, da spielt das Gesamtcholesterin gar nicht so eine große Rolle, aber das LDL, dass das eben unter Kontrolle ist und das HDL hoch. Und wenn ich noch andere Risikofaktoren in mir trage, ich rauche zum Beispiel, ich selber nicht, aber nehmen wir mal an, Sie rauchen oder Sie haben Übergewicht, dann müssen diese Fettwerte im Blut natürlich noch besser sein als jetzt bei Otto Normalverbraucher, der sich bewegt und der sozusagen das, was er isst, auch wirklich gut verstoffwechselt.
Aber kann ich diese Cholesterinwerte, diese negativen, nicht durch Ernährung sehr gut im Griff behalten, indem ich zum Beispiel nur gesunde Öle zu mir nehme?
Doch, das geht, aber immer zu einem bestimmten Punkt. Bei den meisten Menschen wird es gehen, aber sie können eben auch genetisch den Nachteil haben, dass ihre Leber ganz viel Cholesterin produziert. Jetzt muss man immer dazu wissen, Cholesterin ist nicht per se böse, sondern wir brauchen Cholesterin als Molekül für ganz viele Hormone. Das heißt, Cholesterin ist auch ein wichtiger Bestandteil unseres Stoffwechsels. Aber es gibt eben böse Cholesterine und die müssen wir versuchen niedrig zu halten. Und es gibt gute Cholesterine, die müssen wir eben hochfahren.
Wie kann ich versuchen, die niedrig zu halten?
Wir haben eben schon über gesättigte und ungesättigte Fettsäuren gesprochen. Wenn es geht, vermeide ich gesättigte Fettsäuren.
Also Fett, das
ist alles, was frittiert ist, ist nicht gut, wenn Sie ein bisschen plakativ sagen möchten. Das sollte man vermeiden. Und Sie haben gerade die gesünderen Öle und pflanzlichen Öle angesprochen. Nüsse. Das macht alles Nüsse, prima, gute Fette und Proteine auch noch und pflanzliche Proteine dazu.
Ein Thema, das Ihnen als Neurologe natürlich besonders am Herzen liegt, ist das Thema Brain Health, also Hirngesundheit. Denn im Alter an Alzheimer zu erkranken bzw. dement zu werden, ist ja einer der größten Ängste, die viele von uns haben. Und leider trifft das ja auch oft ein. Was sind Ihrer Meinung nach oder Ihren Erkenntnissen nach die wichtigsten Dinge, die wir für uns tun können, damit es nicht passiert?
Also auch hier spielt die Genetik natürlich eine gewisse Rolle, aber 3 Aspekte, die wir schon berührt haben, sind hier ganz wichtig. Punkt 1, das Achten auf meine Gesundheit. Einer der großen Feinde der Kognition und des gesunden Gehirns ist der Blutdruck. Ich muss darauf achten, dass ich in meinem Leben einen gut eingestellten Blutdruck habe. Viele Menschen brauchen das nicht unbedingt, aber ich muss es kontrollieren. Denn gerade als Neurologe mit etwa 1500 Schlaganfällen im Jahr in meiner Abteilung sehe ich sozusagen die Spätfolgen von vaskulären Risikofaktoren, die nicht beachtet worden sind. Und da ist Nummer 1 der Blutdruck. Der muss gut eingestellt sein. Und wenn ich weiß, ich habe einen hohen Blutdruck, bitte, bitte Medikamente einnehmen, kontrollieren und gucken, dass er im guten Bereich ist.
Also das heißt, das, am besten auch so ein, kann man ja auch zu Hause ganz einfach messen.
Das kann man super gut selber machen.
Ja, viele Uhren heute auch schon, ne?
Genau. Ja, die Uhren, die messen den Blutdruck nicht so gut. Die messen die Herzfrequenz und auch, ob sie Rhythmusstörungen haben. Sie können sehen, ob sie vielleicht ein Vorflimmern haben oder so. Der Blutdruck wird von den Uhren noch nicht so gut gemessen. Das ändert sich jetzt vielleicht. Nee, da brauche ich tatsächlich ein Messgerät von der herkömmlichen Art, das sich aufpumpt. Das ändert sich vielleicht jetzt in den nächsten 2-3 Jahren. Aber noch sind die nicht sehr zuverlässig. Der Blutdruck hinterlässt die Spuren im Gehirn und sorgt dafür, dass mehr abgelagert wird. Jetzt kommt Ernährung dazu. Wenn ich schlechte Fette habe oder einen ungesunden Stoffwechsel, lagert sich durch den hohen Blutdruck natürlich auch mehr von diesen Fetten in meinem Gehirn ab. Das nennen wir Angiopathie und die führt zu kognitiven Einschränkungen. Ich muss noch nicht mal einen Alzheimer bekommen, aber wenn ich den dann habe, wird der schneller schlechter oder er kommt tatsächlich früher. Das ist das eine. Das dritte ist dann Bewegung. Je mehr ich mich bewege, desto besser ist mein Blutdruck, desto besser mein Stoffwechsel, desto besser meine Fette. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, desto besser auch meine Bewegungsabläufe, die in meinem motorischen Kortex abgespeichert sind. Wenn Sie ältere Menschen sehen, die gehen wie ältere Menschen, liegt das nicht nur daran, dass die Knochen wehtun oder die Hüfte alt ist oder die Knie schmerzen, sondern auch, weil Bewegungsmuster nicht mehr gut abgerufen werden können. Und je mehr ich mich bewege und je mehr ich komplexe Bewegungsabläufe trainiere,
Tanzen zum Beispiel,
super, Tennis spielen, ja, egal was es ist, Dinge machen, an die das Gehirn noch nicht gewöhnt ist, desto besser kann ich Bewegungsmuster abrufen und desto weniger alt sehen meine Bewegungsmuster aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und da kommen wir dann wieder drauf, Muskeln behalten, Bewegungsmuster haben, richtig ernähren, Blutdruck einstellen, vaskuläre Risikofaktoren so reduzieren.
Unabhängig von der Bewegung, so diese typischen Kreuzworträtsel machen, hilft das?
Besser als gar nichts, ja. Am besten noch eine Sprache lernen mit 80. Ja.
Oder Klavierspielen.
Klavierspielen, Hauptsache, genau, ich fordere mein Gehirn. Ja. Dieses schöne Beispiel, wenn ich Zähne putze, auf einem Bein stehen. Mal mit links die Zähne putzen, ja. Oder mit links Dinge, wenn ich Rechtshänder bin, mit links Dinge machen, die ich sonst nie mache. Ja. Versuchen Sie mal mit links, wenn Sie Rechtshänder sind, Tennis zu spielen. Machen Sie es einfach mal. Das fordert Ihr Gehirn und sorgt dafür, dass die Synapsen neu gebildet werden.
Ich freue mich ja schon, wenn ich mit der rechten Hand die Bälle treffe. Mit der linken wird es ja noch frustrierender.
Dann beginnen Sie mit Tischtennis.
Okay. Und man sollte natürlich auf bestimmte Substanzen auch achten. Alkohol ist ein Thema, ne?
Ja, in Maßen, das stimmt. Verändert blöderweise auch unseren Fettstoffwechsel. Deswegen, Alkohol in Maßen.
Mm. Cannabis?
Gar nicht.
Freigegeben? Sind Sie dagegen wahrscheinlich aus
medizinischer Sicht? Also als Mediziner muss man dagegen sein. Das war die dümmste Entscheidung der Ampel. Auch wenn man das, die liberalen Holländer rudern da inzwischen zurück, die machen es anders, wir hinken denen 20 Jahre hinterher. Man muss einfach wissen, Cannabis und cannabinoide Rezeptoren verlangsamen die Denkprozesse. Ja, ich werde davon nicht schlauer, ich sage es mal ganz vorsichtig. Und wenn ich es regelmäßig mache, verliere ich an Kognition. Ganz anders ist es, Cannabinoide in der Medizin einzusetzen als Muskelrelaxantien oder in der Palliativmedizin. Ganz, ganz wichtige Substanzen inzwischen. Aber zum Rauchen, Rauchen ist Mist, um es ganz klar zu sagen. Und Cannabisrauchen ist noch bekloppter.
Und wir haben natürlich auch ganz viele Hörermails, unter anderem von Michael Kögel aus Birkenheide. Der fragt, muss ich als Nicht-Tänzer mit fast 68 Jahren noch tanzen lernen, um Alzheimer vorzubeugen?
Unbedingt. Prima Idee. Kann ich nur empfehlen. Und wahrscheinlich macht er seiner Frau oder Freundin auch noch eine große Freude.
Was, glaube ich, für viele Menschen ein Riesenthema ist, ist das Thema Schlaf. Wir wissen, ganz viele Deutsche leiden unter Schlafmangel, eine unheimlich hohe Prozentzahl. Wie wichtig ist Schlaf, guter Schlaf, damit wir hirnfit ins Alter kommen?
Extrem wichtig, klingt wie eine Banalität. Man muss sich nur so ein bisschen gegenwärtigen, was im Schlaf eigentlich passiert. Punkt 1, wir speichern Gelerntes im Schlaf ab. Das heißt, in unseren Tiefschlafphasen wird sozusagen Gedächtnisinhalt aus dem Arbeitsgedächtnis ins permanente Gedächtnis überführt, jedenfalls zum Teil. Bei Kindern und Jugendlichen wird im Schlaf werden Wachstumsfaktoren produziert. Das heißt also, die wachsen sozusagen im Schlaf. Im Schlaf wird der Stoffwechsel reguliert, der Blutdruck geht nach unten. Es ist sozusagen die Entspannungsphase fürs Gehirn. Wir alle wissen, wenn wir schlecht geschlafen haben, sind wir am nächsten Tag nicht kognitiv nicht so leistungsfähig wie sonst. Das ist nur ein kleines Beispiel. Es ist auch individuell unterschiedlich, ob jemand 5,5 Stunden oder 8 Stunden braucht. Auch das ist genetisch festgelegt. Aber Schlaf ist extrem wichtig.
Jetzt gibt es ja so ganz lapidare Regeln, wie nehmen Sie keine technischen Geräte mit ins Schlafzimmer, finden Sie abends Rituale zum Einschlafen, achten Sie auf Koffein- und Alkoholkonsum. Das haben, glaube ich, alle schon mal gehört. Aber Was empfehlen Sie Menschen, die das alles schon versucht haben und gemerkt haben, es bringt nichts? Ich schlafe trotzdem schlecht oder werde zum Beispiel nachts immer wieder wach?
Das kann natürlich ganz viele Ursachen haben. Das fängt bei Bewegungsmangel am Tag an. Menschen, die viel Sport treiben, schlafen in der Regel sehr viel besser als Leute, die gar keinen Sport treiben. Das kann mit meiner psychischen Verfassung zu tun haben. Da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein, weil das sehr komplex ist. Das kann aber auch daran liegen, dass ab einem bestimmten Alter tatsächlich die Schlaftiefe nicht mehr ganz so tief ist, wie sie eigentlich sollte. Ein wichtiger Punkt, ich komme nochmal auf den Blutdruck zu sprechen, ist die fehlende Blutdruckabsenkung im Schlaf, die mit zunehmendem Alter auch immer häufiger ist. Da muss ich tatsächlich medikamentös da ein bisschen nachhelfen, es sei denn, ich mache durch betreibe neben Sport und gesunder Lebensführung, dass mein Blutdruck wieder runtergeht. Aber ich kann das Pech haben, dass mein Blutdruck eben genetisch bedingt einfach mit 50, 60 ansteigt. Dann muss ich das regulieren. Mit hohem Blutdruck nachts schläft sich's einfach schlecht. Das muss man mal messen. Dann gibt es natürlich Menschen, die haben Schlafapnoe-Syndrom, die schlafen schlecht, weil sie entweder übergewichtig sind oder anatomisch einfach das Pech haben, im Nasenpharynxraum eine enge Struktur zu haben. Die sind dann mit einer Zahnspange oder mit anderen Möglichkeiten sofort bedient. Und ansonsten kann man natürlich medikamentös ein bisschen nachhelfen, wenn man all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, ausgeschlossen hat. Dann kann man milde anfangen mit Melatonin und gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, das dann zu verbessern.
Diese Schlaftracker, die es in den Uhren gibt, helfen die?
Ja, auf alle Fälle oder auch als Ring. Man kriegt zumindest einen Eindruck darüber, ob man in die Tiefschlafphasen geht, ob man REM-Schlafphasen hat und wie viele man da hat. Man sollte davon so 3, 4, 5 in der Nacht haben, bis man wirklich ausgeschlafen ist. Das kriegt man damit ganz gut gemonitort und kriegt so eine Idee, wo man vielleicht ansetzen kann, wenn man schlecht schläft.
Und ich glaube, wenn man es noch gründlicher wissen will, kann man natürlich entweder ins Schlaflabor gehen oder es gibt inzwischen auch so mobile Geräte, die man da ausleihen
genau.
kann für zu Hause.
Also das funktioniert eigentlich sehr gut. Man muss nicht mehr unbedingt ins Schlaflabor, sondern man kann sich diese mobilen Geräte nach Hause kommen lassen, kann man im Internet bestellen. Es gibt Firmen, die machen das und über eine Videokonferenz wird das dann ausgewertet. Also das ist schon sehr, sehr hilfreich. Also damit kann man eigentlich diese Geschichte mit dem Schlaflabor in vielen Fällen umgehen.
Sie hatten ja gesagt, wenn man proaktiv was tun will für die Hirngesundheit, dann sollte man auf guten Schlaf achten, auf den Blutdruck achten und natürlich Bewegung, Ernährung, also einfach bestimmte Sachen verfolgen. Gibt es denn irgendwelche Substanzen, von denen Sie sagen, das kann man durchaus einnehmen und das steigert die Chance, dass man im Alter nicht an Alzheimer oder an Demenz erkrankt? Also ein kleines Wundermittel, eine Wunderpille, oder gibt es das noch nicht?
Also im legalen Bereich gibt es das nicht.
Okay, so jetzt wird es interessant, genau. Was gibt es denn illegal?
dazu ist die Zuhörerschaft hier, glaube ich, zu hoch. Nein, es gibt auch im Illegalen keine gute Substanz, die uns kognitiv wirklich verbessert. Also im legalen Bereich gibt es außer Koffein, Tein in den handelsüblichen Dosierungen eigentlich keine wirklich guten Substanzen. An die anderen muss man wirklich glauben, wie Ginkgo und so weiter. Da ist es wirklich eher Training, Training, Training und die richtige Umgebung zu schaffen.
Wir haben viele Mails ins Studio. Susanne Müller aus Burg an der Mosel schreibt, das ist ja alles toll, wenn man älter wird, aber wenn alle Menschen über 100 Jahre alt werden, dann stirbt ja kaum einer und unsere Erde ist bald voller, als sie jetzt schon ist, dann ist doch kein Platz mehr für alle. Muss man sich denn unbedingt kasteien?
Hallo Frau Müller, ich glaube, da kann ich Sie beruhigen, denn alle wichtigen Studien zur Populationsentwicklung zeigen eigentlich, dass mit höherem Bildungsgrad tatsächlich sich die Kurve verlangsamt und tatsächlich werden wir wahrscheinlich 10 Milliarden gar nicht überschreiten, sondern die Wachstumskurve gleicht sich auch an oder geht zurück.
Und auf Deutschland bezogen haben wir ja eigentlich eher das gegenteilige Problem,
naja, im Moment
dass
haben
zu
wir
wenige
ja viel,
Kinder geboren werden. Ne?
Also das gilt nicht für Köln. Wir haben sogar einen Geburtenzuwachs, aber es gibt natürlich manche Regionen in Deutschland, da ist das absolut zutreffend.
Köln ist übrigens ein gutes Thema, weil Susanne Müller schreibt nämlich auch, sie selbst ist aus Köln weggezogen an die Mosel, um gesünder zu leben. In Klammer, bessere Luft, ruhigere Umgebung. Diesen Schritt haben wir bis heute nicht bereut. Ist es denn so, dass Leute auf dem Land älter werden als in der Stadt?
Ach, ich glaube, das kann man so nicht sagen, weil natürlich die medizinische Versorgung oft in der Stadt etwas besser ist. Also ich kenne natürlich auch viele Leute, die machen es genau umgekehrt. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, die so im Speckgürtel leben, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann verkaufen sie das Haus und ziehen in die Innenstadt und kaufen sich eine schöne Penthouse-Wohnung oder was auch immer, wo sie dann zu Fuß zum Theater, Ärzte, sonst was erreichen können. Also ich glaube, das ist ganz individuell verschieden, aber die Mosel ist natürlich schön. Wenn man da ein schönes Plätzchen gefunden hat, kann man sich da sicher auch sehr gut gehen lassen.
Und Kastein muss man sich auch nicht, um allzu werden.
Nein, muss man nicht. Also Lebensfreude gehört ja auch mit dazu und ist lebensverlängernd. Und all die Dinge, die unseren Körper nicht schädigen, können wir natürlich machen. Und das Gläschen Rotwein oder Weißwein an der Mosel kann man selbstverständlich auch mal trinken.
Und es gibt ja ein nicht verschreibungspflichtiges und sehr effektives Mittel, um nachgewiesenermaßen länger zu leben und gesund zu altern. Das ist nämlich Freundschaft. Wie stark wirken sich Freundschaft und Sozialkontakte auf die Lebenszeit aus?
Ja, extrem wichtig. Wir haben ja vorhin schon kurz über die Blue Zones gesprochen, wo das, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Mein Kollege Gerd Würz, mit dem ich das Buch geschrieben habe, der übernimmt immer den Teil, wenn wir darüber sprechen. Und der sagt immer, lebensverlängernd ist, dass du einmal am Tag einen Freund anrufst und wenn du ihn siehst, den auch noch umarmst. Ich glaube, da ist was ganz Wichtiges dran. Stichwort eingebunden sein, dem Leben einen Sinn geben. Tatsächlich in einem guten sozialen Gefüge leben, das einem das Gefühl gibt, man wird gebraucht.
Also Tipp an alle, die sich einsam fühlen, sich nicht zurückziehen, sondern aktiv Sozialkontakte suchen.
Genau.
In Vereinen zum Beispiel, oder es gibt ja inzwischen auch tolle Kontaktgruppen in sozialen Netzwerken.
Genau, und einmal am Tag einen Freund oder eine Freundin anrufen.
Danke, Herr Professor Limroth. Am Ende gibt es immer noch ein kleines Geschenk für unseren Gast. Und ich dachte mir, da Freundschaft so wichtig ist für die Langlebigkeit und auch Lesen, genauso wie Lachen, das Hirn fit hält, dann kriegen Sie von mir einen wunderbaren und sehr lustigen Roman, in dem es um eine ganz besondere Männerfreundschaft geht. Leonard und Paul. Ich gebe Ihnen den gleich.
Super, da freue ich
viel
mich.
Viel Spaß beim Lesen.
Dankeschön.
Und alles Gute.
Danke, Ihnen auch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.